Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Für wie viel Geld würdet ihr einen Menschen töten? Für 1 Million Euro, 10 Millionen oder schon für ein paar Tausend? Die meisten Menschen würden wohl nie auf die Idee kommen, anderen aus Habgier Leid anzutun. Doch manchmal müssen Menschen bereits für eine Handvoll Euro sterben.
So erging es einer Frau im Januar 2021 in Trier. Die 63-jährige Frau wird an einem kalten Morgen tot aufgefunden. Zeugen berichten, sie sei am Abend zuvor mit einem unbekannten Mann unterwegs gewesen. Damit beginnt für die Polizei die Suche nach ihrem Mörder.
Und einer, der sich damals intensiv mit dem Fall beschäftigt hat, ist unser Kollege und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, wer war denn die Frau? Was weiß man über ihr Leben?
Ja, ihr habt das Alter ja schon genannt, 63 Jahre alt war die Frau. Sie lebte allein im Trierer Stadtteil Euren. Das ist jetzt nicht so weit von der Stelle entfernt, wo der Leichnam der Frau später auch gefunden ist. Sie bewegte sich nach Angaben der Polizei überwiegend im obdachlosen Milieu, obwohl sie, wie gesagt, diese Wohnung hatte in Trier Euren. Die jüngere Schwester des Opfers hat im Prozess ausgesagt, dass ihre Schwester tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren viele Kontakte ins sogenannte Obdachlosenmilieu gehabt hat. Sie sei dann ziemlich früh aus dem Haus gegangen und spätabends auch wieder nach Hause gekommen. Aber laut der Schwester ist es eben schade, dass diese Menschen ohne festen Wohnsitz heutzutage so schnell den Stempel Menschen zweiter Klasse bekommen. Das waren nun mal die sozialen Kontakte und Freunde meiner Schwester, sagte sie, und Vorverurteilungen seien eben nicht angebracht.
Und wo wurde die Frau gefunden?
Ja, sie wurde im Stadtteil Trier West aufgefunden. Für Leute, die sich nicht so auskennen, das ist auf der anderen Moselseite der Stadt, unweit der Römerbrücke. Also wenn man über die Römerbrücke rübergeht in diesen Stadtteil, war das unmittelbar dahinter. Da ist eine Obdachlosenunterkunft, die nennt sich Benedikt-Labre-Haus, die wird von der Caritas betreut. Daneben war eine Baustelle zum damaligen Zeitpunkt und neben einem Baucontainer ist die ermordete Frau aufgefunden worden im Januar 2021. Ein Passant hat die am frühen Morgen entdeckt, den Leichnam.
Und was konnte man zu dem Zeitpunkt schon zur Todesursache sagen?
Ja, sie hatte Schädelverletzungen. Später bei der Obduktion hat man dann festgestellt, dass sie an diesen schweren Schädelverletzungen und an der Unterkühlung verstorben ist. Sie lag da wohl mehrere Stunden, bis der Passant sie entdeckt hat, tot damals dann.
War ja auch mitten im Winter.
Es war im Januar, es war also sehr kalt in dieser Nacht. Todesursache laut Obduktion, Schädelverletzung und Unterkühlung.
Die Spur fiel schnell auf einen unbekannten Mann. Was sollen die beiden denn zusammen gemacht haben?
Ja, das Ganze passierte ja an einem Mittwochabend Ende Januar 2021. Da wurde das spätere Opfer von Zeugen nochmal gegen 22 Uhr in der Nacht in der Nähe des Tatorts gesehen. Mit einem unbekannten, zum damaligen Zeitpunkt unbekannten Mann an ihrer Seite. Was feststand, ist, dass die beiden dann zusammen noch Alkohol getrunken haben. Sie hatten Sex und irgendwann muss das Treffen dann aus welchen Gründen auch immer eskaliert sein. Jedenfalls hat der Täter die Frau im Laufe dieses Streits dann erschlagen und er hat sie auch ausgeraubt.
Welche Hinweise hat man denn am Tatort schon finden können damals?
Ja, ein ganz wichtiger Hinweis war natürlich der genetische Fingerabdruck, den man extrahieren konnte, den man festgestellt hat. Der hat ja die Ermittler schließlich auch auf die Spur des Angeklagten gebracht, der dann einige Tage später festgenommen worden ist. Er lebte in einer Wohnung, die war unweit von dem Tatort entfernt. Also er konnte, glaube ich, sogar fast dahin sehen. Und als er dann festgenommen worden war, hatte ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen.
Wie muss man sich so einen genetischen Fingerabdruck vorstellen? Sind das dann Hautfetzen, die irgendwo hängen bleiben?
Oder? Also ehrlich gesagt kann ich es in dem Fall gar nicht sagen, was da alles festgestellt wurde. Die beiden hatten ja an dem Abend auch Sex miteinander. Also möglich, dass tatsächlich aufgrund irgendwelcher Samenspuren sogar dieser genetische Fingerabdruck extrahiert worden ist. Aber das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht.
Ja, aber sonst können das natürlich auch Haare sein oder ja eben Hautschuppen.
Genau.
Wie suchte die Polizei dann nach dem Unbekannten?
Ja, das war in der Tat etwas ungewöhnlich. Das Gewaltverbrechen war ja in unmittelbarer Nähe, ich habe das eben gesagt, dieser Trierer Obdachlosenunterkunft. Und die Ermittler hofften anfangs natürlich, dass vielleicht auch von einem der Wohnsitzlosen der entscheidende Hinweis kommen könnte. Deshalb wurde schon am Tag nach dem Auffinden der Toten eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Das war wirklich ungewöhnlich rasch nach der Tat. Ich habe nie erlebt, dass so kurz nach einer Tat eine so hohe Belohnung ausgesetzt worden ist. Der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen hat damals auch gesagt, dass man sich, ich zitiere es mal, wegen des milieubedingten Umfelds der Verstorbenen frühzeitig Hinweise aus der Szene erhofft habe. Außerdem wurde ja damals eine Sonderkommission Luke, hieß die, gegründet. Luke nach einer Gaststätte, die neben dem Tatort sich befindet oder in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Und man hat an den bekannten Anlaufstellen der Wohnsitzlosen Flyer, Flugblätter verteilt, in denen um Hinweise gebeten wurde. Es gab auch zahlreiche Hinweise, also es waren weit über 100, kann ich mich erinnern, die damals bei den Ermittlern eingegangen sind.
Wir haben eben schon über die gefundenen DNA-Spuren gesprochen. Genau das war dann ja der entscheidende Hinweis. Wie lief das ab?
Ja, es war tatsächlich letztlich der genetische Fingerabdruck, der die Ermittler auf die Spur des Täters brachte. Bis die Untersuchung vorlag, das dauert da etwas, deswegen korrespondierte das auch nicht mit den Flyern oder der Belohnung, die ausgesetzt wurde. Als der genetische Fingerabdruck dann vorlag, das dürfte ein, zwei Tage gedauert haben, bis das Landeskriminalamt diesen untersucht hatte. Da hatte man dann auch relativ schnell einen Treffer. Das Ganze wird dann mit einer Datenbank abgeglichen beim Landeskriminalamt. Und da stellte man fest, dass dieser genetische Fingerabdruck schon existierte. Also der Mann, der gesucht wurde, war schon mal straffällig geworden. Es stellte sich dann heraus, dass es sich um einen im März 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereisten Mann handelte. Er war wegen Körperverletzungsdelikten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Diebstahls vorbestraft. Wie gesagt, das war der Grund, warum sein genetischer Fingerabdruck schon in der Datenbank vorhanden war. Außerdem hatte man in der Zwischenzeit auch Aufnahmen des Mannes, die eine Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts von ihm gemacht hatte. Also es gab auch einen, naja, sozusagen zumindest doppelten Beweis dafür, dass er in der Nähe des Tatorts zum fraglichen Zeitpunkt gewesen war.
Wie hatten sich die beiden denn zuvor kennengelernt?
Das ist ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden, ob die beiden sich schon vorher vielleicht aus dem Milieu von anderen Treffen her kannten oder nicht. Klar ist allerdings, dass sie sich an diesem Abend um kurz vor 22 Uhr in der Nähe der Römerbrücke oder auf der Römerbrücke getroffen haben und dann eben gemeinsam Alkohol getrunken haben. Auf diesem Überwachungsvideo, was ich eben angesprochen habe, ist dann zu sehen, dass der Mann nach einiger Zeit alleine wieder weggegangen ist. Nochmal, warum es zu dieser Attacke kam, in deren Verlauf der Mann die Frau durch Tritte und Schläge auf den Kopf so schwer verletzt hat, dass sie später starb, ist unklar. Er kam jedenfalls in dieser Nacht noch 6-mal zu dem Tatort zurück von seiner Wohnung. Das ist also auch relativ spektakulär und wurde anhand der Überwachungsvideos eben gesehen. Also wenn er gewollt hätte, hätte er die Frau dann in irgendeiner Weise auch noch retten können, indem er dann die Rettungsdienste verständigt hätte oder ähnliches. Das hat er nicht gemacht. Er ist, wie gesagt, noch 6-mal zum Tatort zurückgekommen.
Und was weiß man sonst noch über den Mann?
Man weiß, ich habe es eben schon kurz angedeutet, er kam im März 2015 als Flüchtling aus Afrika nach Deutschland. Er lebte dann zuerst im Rhein-Hunsrück-Kreis. Irgendwann ist er dann nach Trier gezogen. Ich glaube, das war 1 oder 2 Jahre vor dieser Tat. Er hat auch einen unehelichen Sohn. Das wurde ebenfalls im Laufe der Verhandlung bekannt. Mehr allerdings zu den Hintergründen, zu den privaten, ist nicht bekannt geworden.
Was wurde dann letztendlich dem Verdächtigen vorgeworfen?
Ja, ursprünglich nach der Festnahme ist der Mann ja einem Amtsrichter in Trier vorgeführt worden und dann wurde ein Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen. Der zur Tatzeit 32-Jährige hatte der Seniorin ja Geld gestohlen und das soll eben auch das Motiv für den Mord gewesen sein. Deswegen eben Mord aus Habgier. Wie gesagt, das stand im Haftbefehl.
Du warst dann ja auch vor Ort bei Gericht. Erinnerst du dich noch an den Prozessauftakt?
Ja, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Und zwar war ein riesen Trubel, um es mal so zu sagen, im Landgericht. Riesige Sicherheitsvorkehrungen, was eher ungewöhnlich ist im Trierer Landgericht. Überall war Polizei, Spürhunde rannten durch den Gericht. Es gab eine Sicherheitsschleuse. Und ich dachte schon, was ist denn hier? Es ist ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Mordprozess. Warum wird dieser Aufwand betrieben? Und dann stellte sich heraus, dass parallel zu diesem Mordprozess auch ein Clanprozess begonnen hatte am gleichen Tag. Da ging es um Drogenhandel. Das war der Hintergrund, warum diese hohen Sicherheitsvorkehrungen im Landgericht eben stattfanden. Man hatte wohl auch Angst, dass die in dem Clan-Prozess angeklagten Mitglieder womöglich befreit werden könnten oder ähnliches. Was ganz interessant war, der Staatsanwalt in diesem Clan-Prozess war derselbe Staatsanwalt, der auch in dem Mordprozess auftrat. Und weil er im Clan-Prozess ermittelt hatte, wurde er von Securities bewacht, von Sicherheitsleuten. Er hatte also Personenschutz von 3, 4 Kriminalbeamten, die ihn bewacht hatten. Und das Ganze zog sich in dem Fall auch, ich schweife jetzt ein bisschen ab, über letztlich 2, 3 Jahre hin, also eine ganze Zeit. Der Äthiopier, beziehungsweise man weiß nicht richtig, war es ein Äthiopier oder Eritreer, der angeklagt war in dem Mordprozess, der 32-Jährige, der war an Händen und Füßen gefesselt, als er von Justizbediensteten in den Gerichtssaal geführt wurde. Und ich kann mich noch erinnern, es war ja dann Sommer, der Prozess fand im Juli statt, es war warm und er kam in einer Jogginghose und in einem abgetragenen weißen T-Shirt mit ganz kurzen Ärmeln wurde er in den Gerichtssaal geführt.
Und wie hat der Angeklagte dann auf dich gewirkt?
Ja, ich formuliere es mal ein bisschen über Umwege. Der zuständige Staatsanwalt hatte dem Angeklagten später in seinem Plädoyer eine ausgeprägte Gewaltbereitschaft ohne Empathie unterstellt, vorgeworfen. Und ähnlich hatte sich auch der Anwalt der Schwester der Getöteten geäußert. Die Schwester war als Nebenklägerin auch in dem Prozess vertreten. Er sagte, der Angeklagte sei frauenfeindlich, gewaltbereit und emotionslos. Emotionslos und ohne Empathie, das sind so die Attribute, die wirklich auf den Mann zutreffen. So ein bisschen teilnahmslos hat er den Prozess verfolgt. Also das ist eine Charakterisierung der beiden Juristen, die, glaube ich, den Angeklagten recht gut beschrieben hat.
Die Beweise waren dann ja auch relativ eindeutig. Wie lautete denn das Urteil?
Ich kann mich nicht mehr genau an die Anzahl der Verhandlungstage erinnern. Ich glaube, es waren etwa 8, ein Tag mehr, als man ursprünglich angesetzt hatte. Er wurde dann Ende 2021 wegen Totschlags durch Unterlassen, versuchten schweren Raubes und gefährliche Körperverletzung zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht hat dann am Ende noch den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Das war eine Forderung, die Nebenklage und Staatsanwaltschaft erhoben hatten. Das bedeutet, dass am Ende der 12-jährigen Gefängnisstrafe nochmal neu entschieden werden muss, ob der Angeklagte überhaupt in Freiheit entlassen werden kann oder ob er weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und im Gefängnis bleibt.
Und das für wie viel Geld am Ende? Weiß man, wie viel er da gestohlen hat?
Ich habe es versucht, in den Unterlagen nochmal rauszufinden. Ich habe leider den Betrag nicht gefunden, aber ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, dass es wirklich ein Kleckerbetrag war. Es waren wenige Euro, die der Mann erbeutet hat und für die die 63-jährige Seniorin letztlich sterben musste.
Gibt es denn in der Region vergleichbare Fälle, bei denen Menschen für ja fast nichts umgebracht wurden?
Ja, es gab mal einen Fall, der liegt 8 Jahre zurück, beziehungsweise der Fall sogar noch länger, aber die Anklage der Staatsanwaltschaft liegt 8 Jahre zurück. Der spielte sich auch im sogenannten obdachlosen Milieu ab. Damals wurde ein 50-jähriger Mann aus dem Milieu, aus der Szene wegen Mordes angeklagt. Der saß schon wegen eines anderen Gewaltverbrechens im Gefängnis. Und er hatte 5 Jahre zuvor, also vor 1,5 Jahrzehnten aus jetziger Sicht, nach einem Streit seine ehemalige Freundin mit einem Wollschal erdrosselt. Bei dem Streit, da ging es um ein Stofftier, also das war eine Petitesse. Anschließend hat er dann laut Staatsanwaltschaft die Leiche in einen Schlafsack verpackt und die auf dem Dachboden eines Trierer Mehrfamilienhauses versteckt. Die sterblichen Überreste, die waren erst Jahre später bei Aufräumarbeiten entdeckt worden und auch dann wurde der Mann erst angeklagt und es kam zum Prozess. Also das war ein Fall, wo eine Frau wegen eines Stofftiers nur umgebracht wurde schon vergleichbar mit dem jetzigen Fall.
Zu dem brutalen Femizid haben wir auch eine weitere Folge Spurensuche, die verlinken wir euch in den Shownotes. Ein Mann tötet aus Habgier eine 63-jährige Trierin für das wenige Geld in ihrer Tasche. Anhand von DNA-Spuren kann der Täter jedoch schnell überführt werden. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Gerne.
Mehr zu diesem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gern an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.